Ich bin wahrscheinlich fast ein aussterbendes Fossil. Ich schreibe mit Hand meine Partituren. Ich habe Sibelius zu Hause am Computer. Habe mich versucht und in Absprache mit meinem Lektor, dem Erich Herrmann natürlich, bis ich das so beherrschen würde, dass ich so notiere meine Musik wie mit der Hand, bräuchte ich Jahre und müsste ich eigentlich ein Jahr aufs Komponieren verzichten.
Johannes Maria Staudt kommt 1974 in Innsbruck zur Welt, studiert in Wien und Berlin Komposition, Musikwissenschaft und Philosophie. Seine Werke interpretieren längst namhafte Ensembles und Orchester, wie die Berliner Philharmoniker, das Cleveland Orchestra, die Sächsische Staatskapelle Dresden, das Ensemble Intercontemporain, das Ensemble Modern, das SWR Vokalensemble. Dieser Professor für Komposition am Mozarteum Salzburg vermittelt musikalisches Handwerk für aussagestarke Visionen und fächert künstlerische Dimensionen auf zwischen Bleistiftnotation und künstlicher Intelligenz. Zu entdecken im Verlagsrepertoire von Breitkopf und Hertel.
Ich habe mich mit KI lustigerweise in einem Stück fürs Irrkern beschäftigt. Once Anything Might Have Happened, das war auch nach einem Text von William Carlos Williams für Sopran, Horn, Ensemble und Elektronik. Und da haben wir mit ganz neu entwickelten Softwares gearbeitet, die sozusagen zwischen Horn und Sopran interpoliert haben und KI-Systeme uns angeboten haben. Ich habe da hineingeschnuppert intensiv. Das ist ein Thema, das interessiert uns alle. Das Thema ist natürlich das Weitere. Ich möchte mir jetzt nicht das Komponieren von der KI wegnehmen lassen.
Johannes Maria Staudt finde ich besonders diese Energie, die er ausstrahlt. Als Person, auch in seiner Musik, schlägt die sich ganz stark nach meinem Empfinden nieder.
Erich Herrmann, Lektor für zeitgenössische Musik bei Breitkopf und Hertel.
Die Stücke sind oft sehr energetisch.
Der Lektor ist wahnsinnig wichtig. Also mit dem Erich, ich bin ganz glücklich, dass Erich jetzt bei Breitkopf ist, weil natürlich Erich weist mich auf Schreibfehler hin, auf Schlampigkeiten. Man, auch wenn ich es tausendmal kontrolliere, ich mache Schreibfehler, ich vergesse ein Vorzeichen, ein Takt hat eine Viertel zu viel. Das passiert. Und erstens weist er mich darauf hin, zweitens weist er mich dann darauf hin, könnte man das nicht optimieren in der Notation. Das heißt, es ist eigentlich ein kreativer Austausch. Und da Breitkopf ja auch so schon bei Frank Reinisch natürlich, das ist mehr als das pure Lektorensein. Man kriegt Feedback, man kriegt eine Meinung, man kriegt Fragestellungen. Man ist eigentlich in einem ästhetischen Diskurs. Das ist so... Das klingt jetzt so unzeitgemäß, aber das ist eigentlich mir wichtig. Durchsetzt, das kann man ja immer nur vermuten. Man ist da auch letztendlich auf sein eigenes Urteilsvermögen oder auf seinen eigenen Geschmack zum Großteil auch zurückgeworfen. Natürlich stehe ich im Austausch mit den Kollegen. Aber letztendlich, für mich ist immer der entscheidende Punkt, höre ich etwas, was ich so noch nie gehört habe. Und damit meine ich gar nicht, dass es jetzt irgendwie eine besondere neue Spieltechnik ist oder eine besonders neue Art, irgendwie zu komponieren. Sondern es ist so was ganz Subtiles, es ist so eine eigene Stimme, die so durchdringt.
Und wenn ich die höre, dann habe ich zumindest mal den Anfangsverdacht, dass es sich um etwas Tolles handeln könnte. Und dem gehe ich dann auch nach. Natürlich die ganzen handwerklichen Sachen, die müssen ja sowieso stimmen. Das versteht sich ja von selbst.
Ich glaube, bei Breitkopf ist einfach die Funktion des Lektors wichtiger als in anderen Verlagen. Man hat in anderen Verlagen teilweise, ich kenne das noch aus meinem Verlag vor Breitkopf, man hat einen Promotion Manager, mit dem man diskutiert, aber das Herstellen der Stimmen, was eigentlich das Zentrale eines Musikverlages ist, wurde ein bisschen so stiefmütterlich behandelt. Oder stiefväterlich, um es politisch korrekt zu formulieren. Nein, und sozusagen, das war halt dabei und das war aber nicht Hauptaugenmerk. Und bei Breitkopf ist das genau das Gegenteil. Und das war schon seit Frank Reinisch der Fall, dass sozusagen das Herstellen der Stimmen, der Partitur, des liebevollen Einrichtens der Wendestellen, des Blätterns, der Lesbarkeit, dass es sehr wichtig ist. Und da ist es eigentlich ein Privileg, zusammenzuarbeiten und ein Feedback auch zu kriegen, auch wenn man unter Druck ist. So, man kriegt manchmal oft kluge Fragen, weil man natürlich unter Druck arbeitet und sagt, könnten wir das jetzt nicht anders notieren? Was hältst du davon? Und das gefällt mir gut.
Wenn man ihn kennenlernt, dann im ersten Moment ein ganz netter Typ und sehr offener Mensch. Aber man merkt irgendwie dann diese Energie, die er auch ausstrahlt, dieses Weiterwollen.
Wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich würde den ganzen Tag, gerade wenn man ein Stück fertig macht, vor dem Bildschirm sitzen, das würde mich sehr ermüden. Ich habe eh schon schlechte Augen. Dieses Bleistift, Papier, Radiergummi sozusagen, das ist dieses Arbeit mit diesen Werkstoffen und dieses Fixieren auf die Leinwand bei der Schönschrift, das inspiriert mich sehr und ich bin es nicht anders gewöhnt. Das heißt, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Das heißt, ich verwende den Computer teilweise, ich arbeite mit MIDI und Computerprogrammen, ich produziere auch teilweise Elektronik zu Hause am Computer, aber dieses Schreiben selber, solange ich das Privileg bekomme vom Verlag, mit Handschreiben zu dürfen, würde ich das gerne so weitermachen. Es gibt natürlich Sachen, die ich nicht habe. Copy and Paste gibt's nicht. Ich kann nicht, wenn es einen kleinen Fehler in einer Seite gibt, das jetzt schnell ändern. Oft schreibt man ganze Seiten wieder. Aber durch dieses Wiederschreiben von ganzen Seiten ändert man Dinge und man kennt das Stück anders und man kommt da mitten rein in so ein Ding wie Handwerk und sozusagen scheinbar stumpfsinnige Stunden, die aber trotzdem das Stück vielleicht in eine andere Richtung bringen. Ich habe da sehr viel mir den Kopf drüber zerbrochen und ich beobachte jetzt bei jungen Studierenden auch eine Rückkehr zur Handschrift, lustigerweise. Also es gibt junge Leute, die kalligrafisch mit Tusche, mit Schablonen schreiben. Dieser kalligrafische Aspekt kommt zurück irgendwie. Wahrscheinlich gibt es die Computerprogramme bald, wo ich das einfach scanne, meine Handschrift, und das wird 1:1 in Computerprogrammen. Da entwickelt sich wahnsinnig schnell die Dinge weiter.
Was mir bei Johannes Maria Staudt aufgefallen ist, ist, dass die Stücke oft sehr verschiedene Facetten haben. Nicht unbedingt innerhalb eines Stückes, sondern von Stück zu Stück. Zum Beispiel gibt es ein Stück, das heißt Now for Something Different. Das hat mit zeitgenössischer Musik, wenn man es so hört, überhaupt nichts zu tun. Das bezieht sich auf den Titel von Monty Pythons und so ist es auch gemeint von ihm. Das fällt völlig raus aus allem, auch aus seinem Schaffen fällt das total raus. Dann gibt es Stücke, die schon irgendwie natürlich eine Musiksprache haben, aber jedes Stück hat dann doch seine eigene Facette, die dann mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung ausstrahlt.
einem intensiven Arbeitsprozess, im ständigen Austausch mit dem Lyriker Durst Grünwein, entsteht die dritte Oper von Johannes Maria Staudt, Die Weiden. Uraufgeführt 2018 an der Wiener Staatsoper. Das bei Breitkopf und Hertel edierte, nun vom SWR Vokalensemble uraufgeführte, extrahierte Vokalwerk Gesang der Weiden wirkt wie eine bittere Essenz aus dem schier unaufhaltsamen Strom der Zeit. Der Nerv der Gegenwart wird unausweichlich hörbar, spürbar.
Konzentrat tritt der 16-stimmige a cappella gehaltene Gesang der Weiden aus dem Gesamtwerk heraus.
Im Programmheft zur Uraufführung in der Alten Oper Frankfurt heißt es weiter:
Es handelt sich um einen revidierten und umgearbeiteten Auszug aus dem 6. Bild der Oper. Der Gesang, der hier zu hören ist, stammt von einem Trupp deportierter Zwangsarbeiter und Lagerhäftlinge, der hinter dem Weidengestrüpp auf einer Insel im Auenschwemmland des Flusses vorüberzieht und richtet sich aus historischen Erinnerungstiefen an die weibliche Hauptfigur Lea, deren offensichtlich jüdische Familie einst in dieser Landschaft mitten in Europa lebte, bis sie vertrieben oder ermordet wurde.
Ich denke, wenn ich jetzt die Chance habe, mich zu artikulieren und nichts sage, ist es ja auch ein politisches Statement. Das heißt, als Staatsbürger bin ich gefordert, einfach, wenn ich die Chance habe, meine Meinung zu artikulieren, sie zu artikulieren. Das ist Staatsbürgerpflicht und nichts anderes. Also ob ich jetzt, wenn ich jetzt Kunst produziere, dann habe ich die Möglichkeit, das in ein eigengesetzliches Modell zu verwandeln, vielleicht einen Impuls zu kriegen für ein eigenes Schaffen. Das hat nicht jeder Mensch vielleicht, aber das ist Pflicht, Staatsbürgerpflicht und nichts anderes.
In den Händen der Dirigentin Ustina Dubitzky liegt die Uraufführung der Komposition Der Gesang der Weiden von Johannes Maria Staudt.
Man kriegt so ein Gespür, wenn man die Noten aufmacht, für die Atmosphäre des Stücks oder für die, oder eben auch nicht, also je nachdem, was es ist. Aber bei diesem Stück, das ist natürlich leichter, weil ein Text dabei ist und so, das kann man sich dann irgendwie durchlesen, und aber darum ging es mir gar nicht. Also als ich die Partitur zum ersten Mal gesehen habe, und da hatte ich noch die Handschrift auch, da sieht man sofort irgendwie den Gestus.
Er hat die Noten eben sehr exakt geschrieben.
Der Tenor Julius Pfeiffer vom SWR Vokalensemble.
Sehr exakte rhythmische Werte, sehr oft ganz kleine Werte und noch eine Klammer mit Sextolen oder Quintolen oder sowas drüber. Und dann aber uns ermuntert, irgendwie frei und rubato zu musizieren. Man konnte aber eigentlich in den Noten schon ablesen, dass es auch so gemeint ist.
Eigentlich, wenn man vom Text ausgeht und von der Sprache ausgeht, ist es klar. Und dann diese Ruhe zu finden und das irgendwie ins Dirigat und ins Singen zu übertragen, ist dann eben gar nicht so ohne. Aber was ich eben dann sofort gespürt habe, ist, es macht total Sinn, wie er das geschrieben hat.
Ich notiere es sehr genau, und durch das genaue Notieren und das sozusagen viel Information geben, provoziere ich natürlich einen Umgang mit meinem Notentext. Und natürlich ist Interpretation eines Notentextes, wenn er auch so genau notiert ist wie bei mir, ist mir sehr wichtig. Die Interpretation ist, glaube ich, je genauer Musik notiert ist, umso wichtiger. Weil die Freiheit ist beschränkt einerseits, aber eröffnet vielleicht eine noch größere Freiheit.
Es ist es wert, sich das zu erkämpfen, weil es total sinnvoll ist, wenn man das aus der Sprache herausdenkt. Und ich fand das sehr spannend, weil das so expressiv ist.
Wenn doch, wenn dann, wenn.
Wichtig ist ja für mich immer, dass es jetzt keine kurzzeitige politische, eigentlich tagespolitische Auseinandersetzung ist, sondern dass es um Themen geht, die eigentlich überzeitlich sind. Hass, Ressentiment, Vorurteile, das Suchen nach Sündenböcken und so weiter. Und das sind einfach Themen, da waren wir gesellschaftlich schon ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und wir erleben gerade politisch in Europa und auf der ganzen Welt und auch gesellschaftspolitisch einen großen Rückschritt, was das betrifft. Und sozusagen das Kämpfen für Demokratie, für Zurückdringen von Religion aus dem gesellschaftlichen Diskurs, für das sozusagen freie, aufklärerische Denken, das ist von allen Seiten unter Beschuss geraten. Und dafür kämpfe ich gerne und das kann ich natürlich mit meiner Musiksprache nur in Zwischentönen, in Nuancen, in dem Nicht-Eindeutigen. Und das unterscheidet die Kunst von der Politik natürlich. Wir sprechen nicht in demagogischen Parolen, sondern vielleicht in zarten Schattierungen. Und das ist sozusagen dieses Kämpfen für die Poesie in einer durchgetakteten Welt, das ist wahrscheinlich etwas sehr Schwieriges geworden.